ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Alle ächzen unter den extrem hohen Treibstoffpreisen. Das Problem: Wir sind hierzulande immer noch abhängig von fossilen Brennstoffen und das, obwohl wir immer massiver den Ausbau von erneuerbaren Energien betreiben. Zum Beispiel werden immer mehr Windturbinen gebaut, nicht nur auf dem Meer, sondern auch auf dem Lande. Das geht allerdings nicht schnell genug, ist meistens eine bürokratische Herausforderung und auch technisch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, denn die Kapazität der Speicher, die lässt noch zu wünschen übrig. Jede Menge Probleme also, aber auch ambitionierte Ziele von Politik und Energiewirtschaft. Strom aus Wind, über die Zukunft der Windturbinen im Norden sprechen wir in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3726. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Von Ostfriesland nach Hamburg. Wer sich hier auf der relativ engen Fläche unserer Stadt umschaut, der sieht das eine oder andere Windrad. Und nun sollen bundesweit 2000 solcher Windturbinen dazukommen. Das hat zumindest der Umweltminister Carsten Schneider Ende März angekündigt.
Wir werden, die Bundeswirtschaftsministerin hat das ja gestern auch aus Houston heraus angekündigt, den Ausbau der Windenergie deutlich beschleunigen. Das ist kurzfristig wohl die wichtigste Maßnahme, über die wir bis zuletzt verhandelt haben. Es sollen 12 Gigawatt Windstrom zusätzlich ausgeschrieben werden, die schrittweise bis Anfang 2030 dann auch tatsächlich ans Netz gehen. Das sind in etwa 2000 Windräder. Und das bedeutet schon im nächsten Jahr eine deutliche Erhöhung des Marktvolumens. Und dementsprechend ist es ein richtiger Booster.
Ob der Umweltminister da tatsächlich die Rechnung mit seiner Wirtschaftsministerin gemacht hat, Katharina Reiche, neben der Wirtschaft auch für Energie zuständig, bestimmt die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energieträger. Und da ist noch Luft nach oben. Wie läuft denn der Ausbau der Windenergie hierzulande überhaupt? Das will ich wissen von Olaf Preuß. Er ist Wirtschaftsjournalist bei Axel Springer und als Buchautor ausgewiesener Fachmann in Sachen Windenergie. Olaf Preuß, wie sieht es denn aus mit dem Strom aus Wind hier in Deutschland?
Zu Lande läuft der Ausbau sehr gut. Also die Ampelkoalition von 2021 bis 2025 hat vor allem dafür gesorgt, dass die Genehmigungszeiten verkürzt wurden für Windkraftprojekte. Das war vorher eine der Hauptsorgen der Windkraftbranche. Bei der Windkraft an Land stimmt also das Ausbautempo. Vielen, die Gegner der Windkraft sind, ist dieses Ausbautempo natürlich viel zu hoch. Die Konflikte häufen sich eher so im Inland, in Mittelgebirgslagen oder auch im Süden von Deutschland, wo die Topografie eine ganz andere ist als an den Küsten. Hier oben im Norden ist die Windkraft irgendwie immer auch Teil des kulturellen und wirtschaftlichen Erbes gewesen. Weiter im Süden in Deutschland ist das durchaus anders. Da wird Windkraft auch nochmal aus anderen Gründen wie der Landschaftsform oder der Bewaldung und ähnlichen Faktoren kritischer gesehen. Also es gibt um die Onshore-Windkraft durchaus viele Konflikte in Deutschland.
Was sind die Konflikte genau? Du hast es gesagt, der Wald. Worum geht es bei diesem Streit um Windkraftanlagen da genau?
Also beispielhaft kann man das immer an Mittelgebirgslagen zeigen, wie der Rhön oder dem Sauerland. Wenn man dort Windkraftanlagen hinstellt, dann verändert das die Landschaft schon anders als im Norden. Im Norden mit den sehr flachen Landschaftsstrukturen sieht man schon einige Kilometer hinter einem Windpark nicht mehr, was da steht oder was hinter einem liegt. Wenn man zum Beispiel durch die Magdeburger Börde fährt oder durch andere deutsche Mittelgebirge da, siehst du aus 30 Kilometern Entfernung die Windkraftanlagen, die im Inland auch zum Teil noch mal viel höher sind als an der Küste, weil sie höher gebaut werden müssen, um wirtschaftlich den Wind abnehmen zu können. Und das hat schon durchaus auch Konflikte mit den Anwohnern zur Folge und mit interessierter Seite. Dagegen steht eine sehr starke Windkraftindustrie und auch die Tatsache, dass die Windkraft heute die Säule bei der Stromerzeugung in Deutschland ist. Also der wichtigste Faktor für die Stromerzeugung, inzwischen wichtiger als Kohle im jährlichen Stromaufkommen. Dazu muss man natürlich abschließend sehen, dass man für Solar- und für Windstrom immer auch entsprechende Ausgleichsmechanismen braucht. Ausgleichsenergien wie zum Beispiel Erdgaskraftwerke oder Stromspeicher, weil Strom aus Windkraft und Solarenergie natürlich nicht konstant fließt.
Du hast es gesagt, der Ausbau der Windenergie, die Grundlagen dafür sind während der Ampelregierung mit den Grünen gelegt worden. Wenn die alle gebaut sind, die Anlagen, die damals in der Planung waren und wo man sich überlegt hat, da kann man Windenergieanlagen bauen, glaubst du, da kommt seitens Berlin, seitens der heutigen Regierung tatsächlich noch mehr nach? Unterstützen die das?
Man ist bei der heutigen Regierung nicht so ganz sicher, wie stark sie das in den nächsten Jahren unterstützen will. Es gibt einen Faktor, der ist klar. Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin, setzt auf Gaskraftwerke als Backup für vor allem für Windkraft, aber auch für den starken Zubau an Solarenergie, weil man ja fossile Kraftwerke braucht, um die schwankenden Erträge aus Wind- und Solarstrom auszugleichen bei Bedarf, genau wie Batteriespeicher. Was die Bundesregierung langfristig machen wird beim gesamten System der Energiewende, das ist an manchen Punkten nicht so klar, denn wir brauchen ein voll integriertes System der Energiewende. Das heißt, die Märkte für Mobilität, für Gebäudewärme und für Strom, die müssen miteinander verbunden werden. Sehr weit mit erneuerbaren Energien bestückt ist mittlerweile der Strommarkt. Aber der Strommarkt ist der kleinste der drei Energiemärkte. Der wesentlich größere Markt ist die Gebäudewärme und dann haben wir noch das große Thema der Mobilität. Und bei beiden Märkten sind wir noch nicht wirklich weit mit der Energiewende. Die Schnittstellen sind noch nicht da, die Speichermöglichkeiten sind noch nicht da. Das geht alles voran, aber ich glaube, da müsste die Bundesregierung noch mal klarer und präziser sagen, was sie in den nächsten Jahren machen will, um ein Energiewende-Gesamtsystem zu schaffen. Mit einer Vollversorgung 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr.
Wer hier bei uns im Norden unterwegs ist, für den ist die Energiewende deutlich sichtbar. Zum Beispiel in Niedersachsen, hier stehen die meisten Windräder an Land in Deutschland. Bezogen auf die Fläche liegt aber Schleswig-Holstein vorne. Ich will wissen, wie das praktisch funktioniert mit dem Bau von Windturbinen und bin mit Dr. Frank May verabredet. Er ist Geschäftsführer der Firma Alteriq. Zuerst, wer oder was ist eigentlich Alteriq?
Alteriq ist hier in Deutschland der größte dezentrale Windparkbetreiber und gleichzeitig eines der Unternehmen mit einer sehr großen Pipeline, also mit vielen Projekten, die noch vor uns liegen, die wir realisieren wollen, die noch in der Genehmigung sind und die wir in die Zukunft bringen wollen, um neue Windkraftanlagen, neue Stromerzeugung bereitzustellen.
Sie sind wo zu Hause? Wo sind Ihre Standorte?
Wir haben in ganz Deutschland 13 Standorte, international 18 Standorte. Wir sind in Deutschland, Griechenland und Frankreich aktiv, bald noch in einem neuen Land. Und unser Hauptsitz ist in Aurich, also im Nordwestdeutschland.
Da weht's ja ordentlich im niedersächsischen Flachland. Frank May, wie muss man sich das vorstellen? Sie sagen, Sie sind der größte deutsche Windparkbetreiber. Was heißt das denn für die praktische Arbeit? Wer arbeitet bei Ihnen? Wie sind die Mitarbeiter ausgebildet? Welche Berufsbilder haben Sie?
Das ist das Spannende an dieser neuen Branche, dass wir tatsächlich eine gewisse Bandbreite haben. Viele Menschen sehen darin auch eine intrinsische Motivation, in dem Bereich zu arbeiten, die Zukunft zu gestalten, sodass wir ein ganz breites Spektrum haben. Natürlich von Ingenieuren, die die Technik beherrschen, aber natürlich auch von Menschen, Mechatronikern, die dann hinter die Windkraftanlagen betreuen im Betrieb, bis hin zu Geografen, Geologen, Wirtschaftsingenieuren, die ganze Bandbreite, Kaufleuten, weil wir eigentlich auch alles abdecken, weil wir ja diese Anlagen dann auch langfristig betreiben auf 30 Jahre, gibt es die unterschiedlichsten Menschen, die für uns arbeiten.
Windparks. Otto Normalmensch sieht die großen, ich sage es jetzt mal landläufig, Windmühlen. Die Dinger müssen ja irgendwo hergestellt werden. Ist das auch in Ihrem Portfolio oder kaufen Sie die fertig ein?
Nein, tatsächlich produzieren diese Windkraftanlagenbauer ja auch weltweit. Wir kaufen diese Windanlagen ein und verbinden sie sozusagen mit dem Strommarkt und kaufen aber unabhängig dann auch ein von allen Herstellern.
Alle Hersteller, das heißt weltweit, woher kommen die meisten dieser Anlagen?
Die werden tatsächlich weltweit produziert, die einen Hersteller in Polen, in Rumänien, in bis Portugal und darüber hinaus in der Türkei. Und die werden dann hier sozusagen zusammengesetzt vor Ort. Der Turm kommt aus einer ganz anderen Sparte, ja auch sehr Bauindustrie. Und die Technologie für die Windanlagen wird in Deutschland tatsächlich bei vielen Herstellern auch, zum Beispiel in der Enercon, selber komplett hergestellt, also konzipiert, die Technologie. Und der Kopf ist dann in Deutschland, aber das Zusammenkaufen weltweit.
Sie haben jetzt im weitesten Sinne europäische Länder plus Türkei genannt. China spielt da keine Rolle?
Nein, tatsächlich momentan für Deutschland eine sehr absolut untergeordnete Rolle. Das sind eher die europäischen Hersteller, die hier aktiv sind.
Wir haben noch nicht über die Zahl der Mitarbeiter gesprochen. Wie viele sind es insgesamt, die für Alteriq arbeiten?
Wir sind gut 600 Mitarbeitende zurzeit und wachsen aber auch noch weiter, wollen jetzt im nächsten Jahr noch mal ungefähr 100 einstellen, sodass wir da bei 700 sein werden.
Bei uns geht's heute um Windenergie, und zwar um die Windenergie, deren Produktion wir alle sehen können. Die großen und kleineren Windturbinen gibt es ja gerade bei uns im Norden zu Hunderten. Ich bin bei dem Mann zu Gast, der Strom aus Wind industriell herstellt. Windparks heißen die Flächen mit mehreren solcher Windturbinen. Bis die Strom produzieren, dauert es. Was aber ist der Weg? Wohin gehe ich eigentlich, wenn ich ein Windrad aufstellen will? Was erlebt der Mann aus der Praxis? Dr. Frank May, er ist der Geschäftsführer von Alteriq.
Also in Deutschland ist das tatsächlich gut organisiert. Im Grunde genommen fängt das immer bei der Fläche an. Ist diese Fläche geeignet, ein Windkraftwerk, ein Hybridkraftwerk am Ende zu beherbergen oder da auf der Stelle, auf der Fläche zu installieren? Und das heißt, der erste Ansprechpartner sind die Menschen vor Ort. Das sind die Landeigentümer, dort fängt es an. Die nächste Stufe ist, man spricht mit Genehmigungsbehörden, mit der Verwaltung vor Ort, mit den Kommunalbehörden. Und am Ende spricht man dann mit Lieferanten und Menschen, die das dann herstellen. Und dann betreiben wir das auf 30 Jahre. Wir nennen das gekommen, um zu bleiben. Wir sind Teil der Infrastruktur vor Ort, Teil der Gemeinschaft vor Ort.
Wie sieht das in der Praxis aus? Gehen Sie auf die Kommunen zu, auf die Landeigentümer, oder ist es umgekehrt eher so, dass ein Bürgermeister anruft und sagt, wir brauchen hier Strom?
Mittlerweile ist das sehr stark durch eine übergeordnete Gesetzgebung, in der wir uns ja bewegen, nämlich dass wir ja im Jahre 2030 schon 80% unserer Stromerzeugung aus Erneuerbaren haben wollen. Dafür gibt es Rahmenbedingungen, die geschaffen wurden. Wie viel Prozent Fläche muss jedes Bundesland für solche erneuerbaren Stromerzeugung zur Verfügung stellen? Und deshalb gibt es sozusagen einen Rahmenplan, in dem wir uns bewegen, von jeder Kommune. Und wir gehen dann auf die Kommune und die Verpächter zu und entwickeln dann dort die Kraftwerke vor Ort, die Windparks.
Über welche Leistung sprechen wir denn da? Ist das abhängig von der Größe der Kommune, vom Strombedarf? Gibt es eine Obergrenze, was Leistung angeht?
Also die Leistung hat sich sehr dynamisch entwickelt, auch sich über die letzten Jahre. In unserem Anlagenpark befinden sich noch Anlagen von 1999 und Anlagen von 2025. Und die Bandbreite bewegt sich zwischen 0,5 Megawatt bis für die neuen Anlagen jetzt auch schon bei 7 Megawatt. Das sind dann sehr hohe Anlagen, große Anlagen, die aber natürlich sehr viel effizienter sind. Das heißt, sehr viel mehr Ertrag erwirtschaften.
Machen Sie uns das mal ein bisschen deutlich. 7 Megawatt, was kann ich damit versorgen?
Also wenn die Anlage 7 Megawatt groß ist und 2000 Stunden im Jahr gerechnet voll produziert, dann haben wir 14.000 sogenannte Megawattstunden, und ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht ungefähr 3,5 Megawattstunden. Dann sind Sie ungefähr bei 4.000 Haushalten, die damit versorgt werden können.
Da kommt man ja schon ein Stück weiter. Welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Jahren gemacht, was das Wetter angeht? Man braucht für solche Windkraftanlagen Wind. Ist der Wind eher mehr geworden oder weniger? Kann man das so über den Daumen sagen oder ist das ganz unterschiedlich?
Das ist natürlich unterschiedlich, genau wie Sie sagen. Wir rechnen immer mit einem 10-jährigen Mittel und das ist im Grunde konstant. Das verändert sich nicht sehr stark. Aber wir haben zum Beispiel dieses laufende Jahr, das sieht man auch in den Statistiken, ist ein windschwächeres Jahr. Und dann hat man auch mal eine Variation in der Produktion.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Unser Thema heute ist die Windenergie, die Onshore-Windenergie, die Windräder auf dem Lande. Und ich bin bei Axel Röpke vom Bundesverband Windenergie. Axel Röpke, Sie kennen sich in Sachen Regulatorik und Genehmigungsverfahren aus. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn ich heute einen Windpark bauen will, zu Lande, wo muss ich das genehmigen lassen und wie lange dauert denn sowas?
Das kommt immer darauf an. Normalerweise ist es so, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Sie haben halt sozusagen regionale Genehmigungsbehörden. Bevor Sie aber eine Genehmigung beantragen können, passiert sehr viel Vorarbeit. Das werden sozusagen durch die Kommunen in Zusammenarbeit mit den Ländern die Flächen bestimmt. Man überlegt sich, wo passt ein Windpark hin, versucht das auch ein bisschen sozusagen zu koordinieren, dass es eben keinen Wildwuchs gibt und findet eben die Flächen, die am besten passen. Wenn diese Flächen ausgewiesen sind, dann kann ich sozusagen entsprechende Planungen starten. Insbesondere als Betreiber geht es halt los, dass ich mir überlege, was ist mein bestes Parklayout, mache sehr viele Untersuchungen, also untersuche zum Beispiel Flora und Fauna im Detail. Meist habe ich Untersuchungszeiträume, die sich über 12 Monate hinziehen, wo ich sozusagen einmal dokumentieren muss, was ist sozusagen in dem Gebiet los, was passiert da? Und wenn ich all das zusammen habe, dann habe ich ganz, ganz viele Leitsordner Dokumente beieinander und die kann ich inzwischen digital einreichen. Das ist auch ein Teil der Beschleunigung. Die habe ich früher noch physisch eingereicht und diese Unterlagen gebe ich dann bei der Genehmigungsbehörde ab und dann setzt sich die Behörde damit auseinander.
Da hat man ja in den vergangenen Jahrzehnten auch eine Menge gelernt, was die Rahmenbedingungen angeht, wie nah solche Windräder an bebautem Gebiet sein dürfen, was mit Flora und Fauna ist. Sind die Gesetze da eher strenger geworden oder wie hat sich das entwickelt?
Nun, die waren schon immer sehr streng, weil es natürlich um einen Eingriff in die Natur geht und natürlich um auch eine Beeinträchtigung der Leute drumherum, sodass es ohnehin schon seit Jahren Mindestabstände gibt zur Wohnbebauung. Es gibt seit Jahren, und das ist auch etwas, was viele Leute immer noch nicht zur Kenntnis genommen haben, natürlich Belastungsgrenzen, die relativ hart sind, was Schattenwurf angeht, was Schall angeht. Und das führt dazu, dass nicht jede Anlage für jeden Standort geeignet ist. Also Sie müssen sich vorstellen, die Anlage darf halt nicht über Gebühr den Nachbarn, auch wenn der in 1000 Meter Entfernung wohnt, beeinträchtigen. Wir haben je nach Bundesland eben unterschiedliche Abstandsregeln. Das haben wir als Verband schon thematisiert, dass es natürlich sinnvoll ist, die mal zu vereinheitlichen. Aber man muss natürlich immer auch gucken, was ist die Vorbelastung, wo stehen die Anlagen. Wenn ich in der Nähe zu einer Autobahn bin zum Beispiel, dann habe ich ja ohnehin schon eine sehr hohe Geräuschkulisse. Gleichwohl werden da auch die Themen zueinander addiert. Und ich gucke natürlich, was das an Gesamtbelastung für die Bevölkerung drumherum mit sich bringt.
Gesetzt den Fall, das Jahr ist rum. Ich habe mir Flora und Fauna angeschaut. Ich habe alle Unterlagen zusammen und reiche das jetzt ein. Bei wem reiche ich das eigentlich ein und wie lange dauert es jetzt, bis der Antrag bearbeitet wird? Früher hieß es mal so Pi mal Daumen 7-8 Monate. Heutzutage gibt es Zahlen von 7 bis 10 Jahren. Ist da was Wahres dran? Wie geht das?
Ja, 7 bis 10 Jahre kennen wir ehrlicherweise nicht. Aktuell reden wir von einigen Monaten. Das hängt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ab. Die Bayern haben sehr stark aufgeholt. Die haben inzwischen, wenn ich das richtig erinnere, durchschnittliche Genehmigungszeiten irgendwas zwischen 15 und 16 Monaten. Das ist schon relativ fix. Wir haben durchaus Bundesländer, wo es auch noch schneller geht. Wir sind jedenfalls, von der langen Genehmigungszeit, die es früher mal gab. Es gab durchaus Verfahren, wo man 4 bis 5 Jahre gebraucht hat, Extremfall. Das ist vorbei. In Hamburg dauert es leider immer noch sehr lange. Das liegt daran, dass die BUKEA, die hier in Hamburg die Genehmigungsbehörde ist, da leider personell nicht so gut ausgestattet ist. Da würden wir uns deutlich mehr wünschen, einfach damit diese Anträge auch schneller bearbeitet werden können.
Wie bei vielen solcher Großprojekte ist auch beim Ausbau der Windenergie die Bürokratie ein wichtiger Faktor. Wie diese Genehmigungsverfahren in der Praxis laufen, welche Erfahrungen der Unternehmer damit macht, das möchte ich wissen vom Geschäftsführer von Alteriq. Die Firma baut bundesweit große Windparks. Wie erlebt Frank May diese Genehmigungsverfahren?
Eine absolut spannende Frage, und das, da zeigt sich auch immer, wie die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Das ist richtig, dass wir gerade im vergangenen Jahrzehnt oder im ersten Jahrzehnt, 2000 bis 2010, schnellere Genehmigungsverfahren haben. Und es gibt auch gesetzliche Zeiträume, in denen genehmigt werden muss. Das sind 9 Monate erstmal grundsätzlich.
Ich erinnere, früher waren es mal 6 Monate und heute sagt man, zum Teil dauert 6 Jahre.
Das ist korrekt. Ich sprach jetzt von der gesetzlichen Vorgabe und das, was hinterher rauskommt. Wir sind mittlerweile, in den 20er Jahren sind die Genehmigungsdauern deutlich angestiegen. Da hat man sehr große Schwierigkeiten gehabt mit den Genehmigungen. Und diese Bremse hat die Ampelkoalition im Zuge der Ukraine-Krise 2022 gelöst, mit klaren Rahmenbedingungen. Und der Erfolg ist jetzt deutlich zu sehen. Während wir zum Beispiel im Jahre 2015 bei unter 4.000 Megawatt genehmigter Leistung waren, sind wir heute oder in diesem Jahr voraussichtlich bei 16.000. Bei 15.000 bis 16.000, das ist mal eben eine Vervierfachung. Das ist durch klare Regelungen, und ich sage immer, wer Dynamik in einem Wirtschaftsstandort haben will, der kann sehen, wie man das durch Rahmensetzung, guten Voraussetzungen schaffen kann. Hier ist eine Dynamik entstanden, die uns gut in die Zukunft führen wird.
Hat die Politik das freiwillig gemacht oder waren Sie im ständigen Gespräch mit den Genehmigungsbehörden?
Nein, das ist tatsächlich entstanden daraus, aus einer Notwendigkeit, aus einer Einsicht, dass das Abdrehen eines Gashahns, wie wir es erlebt haben 2022, mit Preisen, die wir, glaube ich, nie wieder erleben wollen würden, mit brutalen Preissteigerungen, dass wir uns so abhängig nicht mehr machen wollen. Die Zeiten sind vorbei, in denen eine Kohle 50er bis 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg gegeben haben. Das ist heute nicht mehr so 1:1 möglich. Da müssen wir die neuen Grundlagen schaffen, unabhängiger zu werden. Und das geht mit den erneuerbaren Energien durch eine intelligente Energieversorgung, die wir jetzt aufbauen.
Windräder, sie sind Teil der Energiewende, aber sie sind nicht unumstritten. Geräusche und Schatten, die Menschen in der Nähe belasten, und nicht zuletzt mögliche Gefahren für Tiere. Wie sieht das Frank May, der Geschäftsführer des Windparkherstellers Alteriq? Windräder und Artenschutz, passt das?
Letztendlich ist erneuerbare Energienerzeugung natürlich Artenschutz der besten Art, die man überhaupt machen kann, denn das ist die langfristige Sicherung unserer Natur. Vor Ort im Konkreten gibt es Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen, die uns auch vorgegeben werden gesetzlich, sei es sowohl jetzt von kleinen Säugetieren, kleinen Säugern, Haselmäuse, nenne ich mal, bis hin zum Vogelschutz, den wir genauso berücksichtigen. In unseren Analysen, die auch immer über mehrere Jahre laufen und mit denen wir in ein sogenanntes Genehmigungsverfahren kommen und die Auflagen dann entsprechend zu erfüllen haben.
Wie ist das mit Abständen zur Wohnbebauung? Ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich oder ist das zentral geregelt durch die Bundesregierung?
Es gibt eine Grundregelung, die wir haben, aber es gibt auch Variationen in den Standorten vor Ort. Aber es gibt Mindestabstände, die vorher festgelegt werden. Die sind festgelegt, gesetzlich.
Wir alle fragen uns, warum gerade in den norddeutschen Bundesländern Windkraftanlagen stehen. Wir sehen sie überall und der Süden sich so ein bisschen sperrt. Hat der Süden weniger Wind oder ist es einfach durch die Berge schwieriger, solche Anlagen zu bauen und dann mit dem Netz zu verbinden?
Wir spielen mehrere Dinge eine Rolle. Das grundsätzliche Windaufkommen ist im Norden höher. Dafür ist das, gibt es im Süden etwas mehr Sonnenstunden. Ideal ist das zum Beispiel zu kombinieren. Das ist auch etwas, was wir stärker vorantreiben in sogenannten Hybridkraftwerken und wo wir Wind und Solar miteinander kombinieren. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, die ist meteorologisch vorgegeben. Grundsätzlich macht es Sinn, da wo auch die Verbrauchsschwerpunkte liegen, nämlich die Versorgung. Wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern wir haben ja einen Sinn dahinter. Wir wollen einen Standort versorgen. Wir wollen einen Wettbewerbsvorteil haben in Deutschland, eine resiliente, nämlich unabhängige Stromversorgung zu haben und gleichzeitig aber auch eine nachhaltige, die in die Zukunft führt, mit günstigen Produktionskosten. Und das sind die Erneuerbaren, die haben die preisgünstigsten Produktionskosten. Heißt also, die Grundlage ist immer am besten darüber geschaffen.
Was ist das aktuelle Projekt, an dem Sie gerade arbeiten? Welcher Windpark ist gerade im Bau und wird demnächst ans Netz gehen?
Es sind im Moment 23 Projekte bei uns im Bau, über alle Bundesländer mit ungefähr 600 MW. Dieses Jahr werden wir ungefähr eine Leistung von 250 Megawatt installiert haben. Somit auf einen einzelnen speziell einzugehen, ist fast ein bisschen zu schwierig. Die verteilen sich über die drei Länder und über die ganze Bundesrepublik.
Frank May vom Windenergiehersteller Alteric. Und ich frage gleich nach beim NABU, was der von Windrädern hält und wie das konkret in Hamburg aussieht. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Unser Thema heute, die Windenergie, und zwar die Windenergie an Land. Ich spreche mit Malte Siegert vom NABU. Malte Siegert, wir müssen sprechen über Windenergie in Hamburg. Das ist ja immer eine Platzfrage. Hat Hamburg genug Kapazität für noch mehr Windenergie, Windräder?
Ja, ich würde mal schon sagen, ja. Die Frage ist, ob die nachher für die vorgeschriebene 0,5% Kulisse anrechenbar sind. Denn wir haben ja in Hamburg die interessante Situation, dass wir 100% Fläche haben, von der wir 10% Hafenfläche als Sondergebiet abziehen. Und nun kommt der Staat und sagt, hier Bundesland, du musst 0,5% deiner Fläche eigentlich ja auf 90% der Fläche nur machen. Und das ist ja ungerecht, weil die 10% für den Hafen rausfallen.
Warum nimmt man den Hafen? Da gibt es ja jede Menge Freiflächen und jede Menge Flächen, wo man Anwohner nicht behindert. Warum nimmt man den Hafen denn nicht mit rein?
Also erstmal ist der Hafen eine Sonderzone. Die gibt es quasi gar nicht. Also rechtlich gesehen existiert die nicht. Also der Hafen ist quasi rechtlich gesehen nicht existent. Er muss sich auch nicht nach Baurecht richten. Im Hafen, da genehmigt sich HPA, also Hamburg Port Authority, seine eigenen Projekte. Das ist schon mal interessant, weil wenn man aus dem Hafen rausgeht, gilt ja normales Recht. Und insofern ist das eine kuriose Situation, gegen die wir auch schon seit vielen Jahren versuchen, etwas zu tun. Das heißt also, alle Windenergieanlagen, die im Hafen gebaut werden, zählen in Wahrheit überhaupt nicht zu dieser Windenergieanlagenkulisse, die außerhalb des Hafens eben halt noch erbracht werden muss, nämlich 0,5% der Landesfläche, das sind etwa 380 Hektar.
Wo ist denn außerhalb des Hafens noch Platz? Hamburg ist ja doch relativ dicht bebaut oder hat Naturschutzgebiete, wo sowas nicht gebaut werden darf?
Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Es ist ein Geburtsfehler eigentlich bei diesem Thema Kulisse, Windenergieanlagen. Eigentlich hätte man sagen müssen, jedes Bundesland steuert eine bestimmte Menge an Strom bei. Und dann hätte man sich überlegen können, ob man das mit Photovoltaik macht und oder mit Windenergie. Also insofern ist man jetzt gezwungen, natürlich auf dieser sehr engen Hamburger Landesfläche mehr zu machen. Und es gibt natürlich Begrenzungen. Der Flughafen will angeflogen werden, da darf nichts in der Richtung stehen. Der Denkmalschutz sagt, nicht in Neuengamme, mit Blick auf die, als Sichtachse, mit Blick auf das ehemalige KZ. Das ist der Umweltschutz, der sagt, das gibt aber an bestimmten Stellen Probleme mit den Vögeln. Und natürlich wollen die Menschen auch nicht eine Windenergieanlage dicht an ihrer Bebauung haben. Und insofern ist es wirklich eine Herausforderung für die BUKEA, für die Umweltbehörde, jetzt Standorte herauszufinden, an denen man das gut organisieren kann. Aber die 380 Hektar, die wären durchaus möglich. Man muss aber auch von allen Seiten Kompromisse machen.
Das heißt, man kann sich ja vorstellen, dass dann, es sind ja schon einige Windenergieprojekte, Windräder gescheitert, in Pinneberg zum Beispiel. Man kann sich schon vorstellen, dass es dann Proteste gibt. Inwieweit sind die Umweltschützer halt dann dabei und schauen, dass da Tiere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden? Auf so einem engen Bereich wie Hamburg, ist das überhaupt ein Thema?
Naja, unsere Aufgabe als Umweltverband ist natürlich, dass wir uns um unsere Belange kümmern, wenn sich der Denkmalschutz eben halt um die Belange des Denkmalschutzes kümmert. Das ist genauso legitim. Also insofern müssen wir natürlich darauf achten, dass das nicht kollidiert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber natürlich auch, dass wir uns als Umweltverband dafür einsetzen, dass die Energiewende gelingt und dass wir klimaneutral werden und dass wir das hier in Hamburg auch bis 2040 schaffen. Insofern gibt es natürlich in Wahrheit keinen einzigen Fleck auf dem Hamburger Stadtgebiet, wo du nicht einen Konflikt mit irgendetwas hast. Und insofern macht auch der Naturschutz schon bei der jetzt zur Rede stehenden Kulisse deutliche Konzessionen. Und ich finde das auch okay. Aber es gibt eben auch ein paar Plätze oder Flächen, bei denen man dann einfach sagen sollte, nee, das wollen wir jetzt mal mit Blick auf Fragen des Naturschutzes, aber auch mit Fragen des Landschaftsschutzes oder der Betroffenheit von Erholungsflächen von Menschen nicht haben. Und das gilt zum Beispiel für die Sülldorfer Feldmark.
Sagt Malte Siegert vom Naturschutzbund Deutschland. Was die Suche nach neuen Flächen für Windräder hier in Hamburg angeht, der Plan dafür, der ist noch in Arbeit und soll in den kommenden Wochen fertig sein. Wir haben trotzdem nachgefragt bei der Umweltbehörde. Mehr dazu gleich. Und noch einmal geht der Blick in Sachen Windenergie hier nach Hamburg. Wir haben nachgefragt in der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Die Senatorin selbst hatte keine Zeit für die Antworten auf unsere Fragen zur Windenergie. Beantwortet wurden sie vom Pressesprecher der Behörde, das ist Philipp Wenzel. Zunächst zur Situation derzeit in Hamburg. Wie viel Windenergie wird denn aktuell in der Stadt produziert?
In Hamburg sind aktuell 68 Windenergieanlagen mit einer Bruttoenergieleistung von insgesamt 121 Megawatt in Betrieb. Da die tatsächliche Strommenge aber witterungsabhängig ist, schwankt der Ertrag immer so ein bisschen. Im Jahr 2024 wurden in Hamburg rund 240.000 Megawattstunden Windstrom erzeugt.
Nun ist ja durch den erfolgreichen Klimaentscheid doch etwas Druck im Kessel. Stichwort Klimaneutralität 5 Jahre früher als ursprünglich geplant. Was heißt das denn für den Ausbau der Windenergie?
Ja, auch wenn Hamburg ein Stadtstaat ist, hat der Senat natürlich das Ziel, den Ausbau der Windenergie trotz der begrenzten Flächen konsequent voranzutreiben. Bereits vor dem erfolgreichen Zukunftsentscheid wurde festgelegt, das bundesgesetzliche Flächenziel für 2032 bereits bis 2027 planungsrechtlich zu sichern. Das ist nicht nur wichtig, weil eben der Klimawandel immer weiter voranschreitet, sondern eben auch, weil Hamburg jetzt das Ziel der Klimaneutralität 2040 hat. Zudem ist der Ausbau von erneuerbaren Energien einfach auch von wichtiger Bedeutung, um die Resilienz der deutschen Energieversorgung nachhaltig zu stärken. Das erleben wir ja auch gerade wieder mit dem Konflikt rund um den Iran.
Und natürlich braucht es beim Ausbau der Windenergie auch die Unterstützung des Bundes. Gibt es denn von da eher Rückenwind oder eher das Bremsen aus Berlin?
Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass die Windenergie-an-Land-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums, die im März 2023 veröffentlicht wurde, schon zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Windenergie geführt hat. Es gibt bundesweit mittlerweile eine große Zahl an genehmigten Windenergieanlagen. Nadelöhr bleibt jedoch das verfügbare Ausschreibungsvolumen, die verfügbaren Ausschreibungsvolumina des Bundes. Ebenso ist auch ein Problem, dass einfach überregional ein Netzausbau stattfinden muss. Immerhin mit dem aktuellen neuen angekündigten Klimaschutzprogramm 2026 ist eine zusätzliche Anzahl an Ausschreibungen von 12 Gigawatt vorgesehen. Das sind 2000 weitere Anlagen und damit setzt die Bundesregierung aus unserer Perspektive nochmal ein wichtiges Signal.
Ambitionierte Ziele, die da im neuen Klimabericht stehen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz allerdings sprach noch auf dem Nordseegipfel in Hamburg von der Windenergie als Übergangstechnologie. Das ist ja für eine Branche, die mittel- und langfristig planen muss, eher suboptimal. Was hören denn die Verantwortlichen aus der Hamburger Umweltbehörde dazu?
Ja, wir haben aus der Windbranche erstmal ziemlich viel Kritik gehört für diese Aussage. Aus Sicht der Hamburger Umweltbehörde ist Windenergie definitiv keine Brückentechnologie, sondern eine tragende Säule der Energiewende. sie ist wirklich der zentrale Schlüssel, um Verbrennung, die Verbrennung fossiler Energieträger massiv zu reduzieren, CO2-Emissionen einzusparen und eben die energetische Unabhängigkeit Deutschlands dauerhaft zu sichern.
Das war Philipp Wenzel, der Sprecher der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Es bleibt jedenfalls spannend, was den Ausbau der Windenergie hier in Hamburg angeht. Derzeit wird an einem Flächenplan gearbeitet. Das heißt, die Behörde sucht Standorte, an denen man noch Windkraftanlagen aufstellen könnte. Dieser Plan ist aber, wie gesagt, noch in Arbeit. Viel war in dieser Sendung von politischen Rahmenbedingungen die Rede. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Da werden in Gegenden, wo viel Wind ist, Windräder aufgestellt, die aus diesem Wind Strom herstellen, der dann ins Netz geht. Doch so einfach ist es eben nicht. In Berlin liegt ein neues Gesetz auf dem Tisch, der Arbeitstitel Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Den offiziellen Namen, den erspare ich Ihnen, Netzausbaubeschleunigungsgesetz muss reichen. Schnellerer Netzausbau, das klingt ja erst einmal richtig gut. Axel Röpke vom Bundesverband Windenergie.
Klingt erstmal positiv, insbesondere weil der Arbeitstitel auch Netzausbaubeschleunigungsgesetz ist. Und wenn man dann da mal reinschaut, dann ist in diesem Gesetz überhaupt nicht von Netzausbau die Rede, sondern eigentlich eher von Vollbremsung. Es geht darum, dass man eben sagt, wer koordiniert eigentlich hier den räumlichen Ausbau. Das wird quasi den Netzbetreibern übergeholfen, wo man sagt, so ihr könnt gucken, wo ist euer Netz überlastet. Und dann könnt ihr dort entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass eben ein Ausbau wirtschaftlich sich nicht mehr lohnt. Gleichzeitig wird mit dem Gesetz der Anspruch auf Netzanschluss entfernt. Das ist etwas, was sozusagen in das Herz der Energiewende greift. Denn der Anspruch auf Netzanschluss ist aus unserer Sicht eines der wesentlichen Errungenschaften im EEG, im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Da gibt es eben die Regelung, dass Erneuerbare-Energien-Anlagen vorrangig an das Netz anzuschließen sind. Also noch vor fossilen Kraftwerken wie Kohle- oder Gaskraftwerken. Wenn ich die zur Auswahl habe, muss ich immer sozusagen die Erneuerbaren bevorzugen, was aus unserer Sicht auch sinnvoll ist, wenn man es mit der Energiewende ernst meint.
Was heißt denn das jetzt praktisch? Gesetzt den Fall, ich habe die Genehmigung zum Bau dieser Windkraftanlagen und habe gleichzeitig ein mögliches Gesetz, was den Netzanschluss nicht verpflichtend klärt. Dann brauche ich ja keine Windkraftanlagen zu bauen.
Ja, ich brauche sie nicht zu bauen. Ich kann sie vermutlich einfach kaufmännisch wirtschaftlich nicht bauen, denn dieses Gesetz lädt dem potenziellen Betreiber der Anlagen enorme Risiken, Kosten auf. Denn wenn ich mich in einem Bereich bewege, wo es zum Beispiel ein erklärtes Netzengpassgebiet ist, dann bekomme ich 10 Jahre lang keine Entschädigung dafür, dass ich abgeregelt werde. Wo wir als Verband immer gesagt haben, es mag ja sein, dass Netze durchaus überlastet sind, aber man sollte schauen, wie kann ich die Energie anderweitig nutzen? Also sozusagen zum Beispiel zu speichern, statt die Anlage abzuregeln, die Netzeinspeisung abzuregeln. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass ich entweder direkt beliefern kann oder aber, dass ich auch einen Batteriespeicher einspeichern kann. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt auch viele Möglichkeiten der Flexibilisierung. Auch die haben wir über die letzten Jahre als Verband ganz oft thematisiert. Was uns am meisten irritiert, ist quasi, dass diejenigen Netzbetreiber hier belohnt werden mit dem Gesetzentwurf, die letzten Jahre eben einfach die Hände in den Schoß gelegt haben und nicht in den Ausbau der Netze investiert haben.
Das ist ein Zeichen, was da aus Berlin kommt. Sie haben es Vollbremsung genannt, der Energiewende. Das ist in gewisser Weise fatal. Wir brauchen immer mehr Strom. Wir wollen immer mehr E-Autos auf der Straße. Wir wollen unabhängiger werden von Importen. Gleichzeitig wird da auf die Bremse getreten. Was ist denn das für eine Entscheidung da in Berlin?
Das lässt uns auch teilweise rätselhaft zurück, weil wir natürlich hier sehen, dass wir einen großen Bedarf an Erneuerbaren haben und wir stehen gerade als Windbranche auch parat, hier zu agieren. Wir haben die Genehmigung die letzten Jahre erwirkt, sozusagen der Knoten ist durchschlagen beim Genehmigungsstau. Wir haben dieses Jahr rund 18.000 Megawatt genehmigt oder im letzten Jahr 18.000 Megawatt genehmigt bekommen. Wir werden dieses Jahr sicherlich die gleiche Menge, wenn nicht noch mehr, draufsatteln können und die sollten natürlich auch sozusagen sinnvoll ins Netz integriert werden und die sollten auch gebaut werden. Und wenn ich dann sage, ja, ich weiß noch nicht, ob eine Anlage da gebaut wird oder wenn der Netzbetreiber sagen kann, das mag sein, dass die Kommune sich entschieden hat oder die Genehmigungsbehörde sich entschieden hat, an dieser Stelle soll ein Windpark entstehen und der Netzbetreiber sagt, ja, ich habe aber nicht so richtig Lust, das auszubauen, das Netz, oder aus welchen Gründen auch immer möchte ich das nicht, dann ist das natürlich schwierig. Vorrangiges Ziel sollte eigentlich sein, gerade den Bereich Onshore-Wind zu steigern. Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich bei Offshore jetzt ein Jahr lang keine Auktionsergebnisse gesehen haben. Wir werden auch aufgrund der Nichtveränderung des Auktionsdesigns vermutlich in diesem Jahr keine Zuschläge sehen, es sei denn, da passiert noch was. Wir sehen, dass Photovoltaik leicht rückläufig ist in der Installation. Das heißt, am Ende ist sozusagen das Arbeitsfeld der Energiewende die Windkraft onshore. Und wenn ich die jetzt ausbremse, dann muss ich mich fragen, wie ernst meine ich es noch als Regierung mit der Energiewende?
Axel Röpke vom Bundesverband Windenergie. Es ist kompliziert und ich fürchte, es bleibt auch kompliziert mit der Energiewende. Wenn wir über Windenergie reden, dann müssen wir vielleicht auch mal über unsere Grenzen hinausschauen. Die sichere Versorgung mit Strom ist eine Herausforderung, die nicht nur Deutschland allein bewältigen muss, sondern vor der Frage der Energiesicherheit stehen alle Industrienationen. Und dabei spielt eben grüner Strom eine immer größere Rolle. Die Energiekonzepte der europäischen Länder, die sind unterschiedlich. Da sind zum einen politische Entscheidungen, zum anderen ist es abhängig von geografischen Voraussetzungen. Wie managen unsere Nachbarn das Problem und welche Rolle spielt dabei die Windenergie? Das will ich wissen von Olaf Preuß. Er ist Journalist und Buchautor und exzellenter Kenner der Energiewirtschaft.
Andere Länder sind da nicht unbedingt weiter. Andere Länder haben andere geografische Bedingungen. Norwegen zum Beispiel ist sehr weit bei der Elektrifizierung des gesamten Landes, was aber auch daran liegt, dass die sehr viel Strom aus Fließwasserkraftwerken haben, den sie auch exportieren in andere Länder wie Deutschland, wenn sehr viel da ist. Deswegen zum Beispiel hat Norwegen, das ja dünn besiedelt ist, auch so einen hohen Anteil heute schon an E-Mobilität. Also E-Autos sind da deutlich der größte Teil der Fahrzeuge, die neu zugelassen werden. Verbrenner werden da in einigen Jahren gar nicht mehr zu sehen sein wahrscheinlich. Und den nötigen Strom dafür hat Norwegen. In Deutschland ist das alles noch gar nicht so klar, wo man den Strom herkriegen und auch wirklich in die Autos reinbekommen will, wenn hier irgendwann Millionen von E-Autos rollen. Diese ganzen Systemfragen sind in Deutschland nicht geklärt. Das fängt an bei der Frage, wie viele Ladesäulen brauchen wir wo und sind die auch rechtzeitig da, bis hin zu der Frage, wie schnell man die Flotten überhaupt auf E umstellen kann, technologisch und ökonomisch gesehen. Also Deutschland hat schon sehr, sehr gute Grundlagen gelegt, aber um zu einer wirklich Vollversorgungswirtschaft zu kommen, bei der erneuerbaren Energieversorgung fehlt auch noch vieles. Zum Beispiel grüner Wasserstoff oder Wasserstoff überhaupt als ein speicherbarer Energieträger.
Wir haben schon mal vor ein paar Jahren einen Anlauf genommen zur Energiewende, Stichwort Sonnenenergie. Die Industrie in Deutschland, die ist sozusagen platt. Gerade hat wieder ein Hersteller von Solarpanels Insolvenz angemeldet. Die Panels werden billigst in China produziert. Müssen wir uns in Sachen Windenergie da auch irgendwann Gedanken machen, dass das Know-how und die Technik von China kommt? Oder sind wir da gut genug, um selbstbewusst genug, dass wir sagen, das bleibt hier?
Das Risiko ist absolut da. Die Chinesen haben inzwischen eine große und diversifizierte Windkraftindustrie aufgebaut mit Anlagen für den Onshore-Einsatz, genauso wie mit Offshore-Windturbinen. Und selbstverständlich kann das Gleiche passieren wie mit der Solarenergie, weil im Zweifelsfall Chinas Industrie, die heimische Industrie und gerade bei den erneuerbaren Energien vom Staat subventioniert wird, wenn es notwendig ist. China hat die langfristige Strategie verfolgt, bei vielen Produkten, auch bei den erneuerbaren Energien, diese Industrien erst auf dem geschützten Heimatmarkt aufzubauen und dann in den Export zu gehen. Die Solarenergie, die Europa verloren gegangen ist, fahrlässig verloren gegangen ist, das hätte man verhindern können. Die ist ein mahnendes Beispiel und bei der Windkraft kann Ähnliches passieren. Es gab zum Beispiel vor einiger Zeit Diskussionen darüber, dass das Hamburger Finanzunternehmen Luxcara einen Vorvertrag gemacht hat mit einem chinesischen Offshore-Turbinenhersteller für einen Windpark in der deutschen Nordsee. Und das wäre ein deutliches Signal gewesen, dass die Chinesen jetzt auch hier Fuß fassen. Was ich persönlich für sehr problematisch halte, weil Offshore-Windparks natürlich auch Teil der kritischen kritischen Infrastruktur sind, die man möglicherweise dann irgendwann angreifen kann. Also uns jetzt auch noch chinesische Offshore-Turbinen in die Nordsee hineinzustellen, ist bei aller Liebe zum offenen Weltmarkt und zum offenen Handel, das ist schon sehr kritisch. Ich glaube, dieser Vorvertrag ist dann wieder gelöst worden von Lux Cara und dem chinesischen Windturbinenhersteller. Aber man sieht an solchen Beispielen, die Chinesen rücken Europa deutlich näher und sie sind auch schon hier mit Windkraftkomponenten. Zum Beispiel in Cuxhaven, Titanwind.
Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute ging es um die Windenergie. Ein komplexes Thema, denn Windturbinen alleine reichen nicht aus für die wirkliche Wende hin zu grünem Strom. Zu vieles ist da noch unklar, zum Beispiel die Frage der Versorgungssicherheit. Was passiert bei Flaute? Ist die Speicherkapazität groß genug? Und was machen wir mit überschüssigem Strom, der möglicherweise nicht gespeichert werden kann? Das sind Fragen, die sowohl die Ingenieure in der Zukunft lösen müssen, aber auch die Politik. Sie muss mit klaren Rahmenbedingungen ein entsprechend wirtschaftliches Umfeld schaffen. In der kommenden Woche geht's im Hamburger Hafenkonzert auf die Hallig-Hooge. Was man da erlebt, welche Eindrücke man auf diesem Stückchen Land mitten in der Nordsee sammelt, gerade wenn man zum ersten Male dort ist, das erzählt Daniel Kaiser. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute tschüss, Ihnen allen ein frohes Osterfest. Das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.